Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Hallo, mein Name ist Mirjam Rosentreter. Ich bin Journalistin, Mutter eines Sohnes im Autismus-Spektrum und ich mache das hier nicht alleine. Bei mir ist Marco Tiede.
Ja, moin. Ich bin auch Vater eines Jungen im Spektrum und ich arbeite als Therapeut und auch als Berater.
Wenn ihr Kurzpott spektakulär anklickt, hört ihr immer die Zusammenfassung einer Gesprächsfolge. Wir freuen uns sehr über unseren tollen Gast heute. Der ist 18 Jahre alt. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, auch noch knapp. Ein paar Tage später wirst du 19. Macht gerade sein Abitur und sein Leben wurde schon verfilmt. Zumindest die prägenden Jahre. Bei uns ist nämlich heute der echte Wochenendrebell zu Gast. Jason von Jutatschenka, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, gerne.
Hallo auch Marco.
Ja, moin.
Du bist also, wer ihn noch nicht kennt, der autistische Junge, der autistische Mann, junge Mann, jetzt 18, der mit seinem Vater einen Lieblingsfußballverein gesucht hat. Darüber habt ihr ein Buch geschrieben, Die Wochenendrebellen, und das wurde verfilmt, kam 2023 in die Kinos. Und davor habt ihr aber auch schon einen Podcast gemacht, den du als kleiner Junge mit 6, glaube ich, initiiert hast, den Radiorebellen. Da habt ihr dann auch Preise für gewonnen, Goldenen Blogger und den Grimme Online Award, 2017 war das. Und danach eben das Buch, die Wochenendrebellen. Auf dem Originalbuch sieht man euch von hinten, ein kleiner Knopf und ein großer Knopf vor der Wahnsinnsstadionkulisse. Ein Buch darf ich nicht vergessen, dein eigenes, was auch herausgekommen ist. Wie alt warst du, als du das geschrieben hast?
Als es rausgekommen bin, war ich 14.
Und wann hast du angefangen zu schreiben?
Mit 12.
Wow. Das ist Traumschiff Erde, welch Wunder wir zerstören. Da geht es auch um dich, aber vor allen Dingen um dein großes Thema, die Welt besser zu machen, vor allen Dingen den Klimawandel aufzuhalten. Das Besondere an dir ist, dass du die Welt da draußen an deinem Leben hast teilnehmen lassen und hast mit deinem Vater über sehr persönliche Dinge gesprochen und auch die Eltern in unserem Elternkreis, den wir beide für den Martinsclub moderieren, viele von denen haben schon seit vielen Jahren so dein Erwachsenwerden mit begleitet, also haben das verfolgt. Wann hast du zum ersten Mal für dich entschieden, ich möchte das, was in meinem Inneren vorgeht, mit meinem Vater, aber im Grunde auch mit der Welt teilen?
Ich meine, der Anfang des Ganzen, der Blog wochenendrebell.de, den hat mein Papa ja angefangen, 2012, eigentlich als Tagebuch für mich. Also es war ja nie so wirklich gedacht, dass das, ne, dass das eine größere Anzahl an Menschen erreicht. Es war dann der Punkt auf Schalke, bei dem Besuch bei Schalke 04, wo es diese Szene gab, die auch im Film, die es in den Film geschafft hat, wo alle rufen, steht auf, wenn ihr Schalker seid. Und ich denke mir, ich bin ja kein Schalker, also kann ich auch nicht stehen. Da habe ich mich hingesetzt auf dem Stehplatz. Und das war wohl, erzählt Papsi immer, so der Moment, in dem er dachte, es könnte vielleicht auch für andere unterhaltsam oder lehrreich sein, aus meiner Perspektive Dinge zu erleben. Deswegen hat er angefangen, den Blog zu schreiben. Damals natürlich anonym, weil ich war noch sehr jung und sollte dementsprechend dann mal entscheiden, wie ich damit umgehen möchte. Die Entscheidung selbst wurde uns dann aber mehr oder weniger abgenommen auf dem Grimme Online Award, den wir dann ja gewonnen haben mit dem Radio Rebell Podcast. Ich hatte bereits im Voraus Papsi gesagt, wir müssen mal darüber sprechen, wenn wir diesen Grimme Online Award dann gewinnen werden, weil ich auch davon ausgegangen bin, dass wir ihn gewinnen werden, dann wird das ja schwierig, wenn wir auf die Bühne müssen und dann werden wir nicht mehr anonym sein. Und Papsi hat hat meine Warnung nicht so ganz ernst genommen, weil er meinte, wir würden nicht gewinnen. Und ich habe ihm garantiert, dass wir dort gewinnen würden. Wir haben uns ein bisschen gestritten und dann hieß es halt, na schön, dann warte ich halt einfach ab. Und wie erwartet haben wir dann auch gewonnen. Und plötzlich, dann in der einen Minute, in der die Laudatio gehalten wurde, bevor wir auf die Bühne gekommen sind, hatte Papsi dann plötzlich Panik und sah dann natürlich meine Genugtuung, ich habe es dir ja gesagt, Moment, aber dadurch mussten wir mehr oder weniger auf die Bühne und dadurch war das Thema mit der Anonymität dann beendet und ich habe es auch nie bereut, ja. Für mich war die Entscheidung relativ früh klar, dass ich damit an die Öffentlichkeit gehen möchte, weil ich zu 100% dahinter stehe und weil ich glaube, ich habe eine Botschaft, die ich verbreiten möchte, ich habe etwas, was ich verändern möchte und das ist einfach ein Fakt, dass diese Botschaften und Geschichten bei Menschen besonders gut verfangen, wenn sie ein Gesicht dazu haben, wenn sie eine Person dazu haben. Es geht mir weniger tatsächlich um mich als Person, aber ich denke, es braucht meine Person, weil das einfach eine Eigenschaft von Menschen ist, dass sie Botschaften und Geschichten gerne mit Personen verknüpfen. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber muss man, denke ich, mit leben. Das übergeordnete Ziel ist, die Welt besser und gerechter zu machen. Mhm. Und ableistische Unterdrückung und ja neurotypische Machtansprüche, neurotypische Normen und die sozialen Strukturen, die die Klimakatastrophe bedingen, die überschneiden sich auch sehr stark.
An dieser Stelle ganz kurz einmal erklärt für diejenigen, die das Wort vielleicht noch nicht kennen, obwohl es eigentlich mittlerweile bekannt sein sollte. Ableism oder Ableismus, wenn man es verdeutscht ausdrückt, das ist, so wäre meine Zusammenfassung, das Pendant zu Rassismus zum Beispiel, einfach ein Verhalten gegenüber behinderten Menschen, dass sie auf welche Art auch immer diskriminiert oder herabwürdigt. Ja. So würde ich es, ist das auch deine Einstellung dazu?
Ja.
Und neurotypisch, den Begriff hatten wir schon öfter bei uns im Podcast. Was bedeutet das genau für dich? Also, dass wir das einmal klarziehen. Wir haben festgestellt, es gibt unterschiedliche Ansichten dazu, auch in der autistischen Community.
Also mein erster Bezug zu dem Begriff neurotypisch kam dadurch, dass wir Autismus, bevor ich meine Diagnose hatte, aber bevor ich über meine Diagnose dann selbst aufgeklärt wurde, haben wir immer besondere Logik genannt. Und ich habe mich so ein bisschen dagegen gewehrt, dass die anderen Menschen dann diejenigen sein sollen mit der nicht besonderen Logik oder mit der normalen Logik, weil für mich war das gar keine Logik, das waren einfach die mit der Unlogik. So. Also ich fand meine Logik keine besondere Logik, sondern das war einfach Logik, mehr nicht. Und deswegen hat mein Papa dann als Gegenbegriff die Neurotypischen eingeführt, hat mir erklärt, ja, das so funktioniert das praktisch. Die nennt man, die Menschen damals, war praktisch mein Verständnis, okay, die Menschen, die dann nicht AutistInnen sind, die nicht diese besondere Logik haben, das sind neurotypische Menschen. Und heute ist diese Bedeutung natürlich so ein bisschen modifiziert, dadurch, dass neurotypisch ja eher weniger der Gegenbegriff zu autistisch ist, sondern eher zu neurodivergent. Das bedeutet, letztlich sind Neurodivergenzen sind ja von der Norm abweichende Verschaltungen des Gehirns und aus denen dann von der Norm abweichende Wahrnehmungen resultieren, weil wir mit unserem Gehirn die Welt wahrnehmen. Und dementsprechend sind neurotypische Menschen dann eben diejenigen mit einer Verschaltung des Gehirns, die grob der Norm entspricht.
Über das Thema Autismus zu sprechen, damit habt ihr angefangen bei einem Rockfestival, als ihr vorm Zelt saßt, schreibt dein Vater in den Wochenendrebellen. Was war das für dich für einen Moment? Hast du da noch eine konkrete Erinnerung dran?
Ja, ich weiß noch, wir waren auf dem Festival zusammen und Papsi hat praktisch zwei Bücher mir geschenkt und die hab ich mitgenommen, habe sie gelesen unterwegs im Zelt und auf der Fahrt. Und das war einmal, es war Schattenspringer von Daniela Schreiter und es war, ich glaube, Colinas Welt hat 1000 Rätsel, hieß das andere. Die habe ich beide gelesen und ich dachte mir so zum ersten Mal, boah, endlich mal normale Leute in Büchern. Vorher war ich immer, was sind das für komische Leute in Büchern? Was machen die? Warum reden die so? Warum handeln die so? Und da dachte ich mir, oha, genau. Und über diese beiden Bücher haben wir dann über diese besondere Logik gesprochen und mein Papa hat mir dann erklärt, was hinter der besonderen Logik steckt, dass ich Autist bin. Das war mit 6 Jahren, also 2 Jahre nach meiner Diagnose. Und hinzu kam noch, dass auf dem Festival wir das Lied gehört haben, War Inside My Head. Und da ist die Metapher des Kriegs im Kopf entstanden, was ja im Film auch wohl eine Szene war, die dann ziemlich viral gegangen ist. Weil ich mit diesem Krieg im Kopf, ich dachte tatsächlich, War Inside My Head, die beschreiben einen Overload gerade in diesem Lied. Das war eine sehr gute Metapher, die sich bis heute gehalten hat.
Die konnte ich auch sehr gut nachvollziehen. Ja. Das war im Film nach der Nudelszene, ne? Im genau. Zug, ja, im Bordbistro. Ja, das konnte ich auch, ich habe da richtig mitgelitten, als du merktest, oder eben da stellvertretend der Darsteller, wie heißt er nochmal?
Cito.
Cecilio Andresen.
Cecilio, ja, aber kurz Cito, ne?
Ja.
Und Das war für mich dann auch so ziemlich klar, als du gestern bei der Lesung sagtest, das war auch die Szene, die er beim Casting gespielt hat, die absolut überzeugend war, wo ich echt merkte, ja, genau so fühlt sich das mutmaßen. Ich kann ja immer nur mutmaßen als Außenstehender, aber weil ich ja auch immer wieder versuche zu erklären, was das eben auf sich hat mit Overload und Shutdown und was alles gibt, Meltdown, was eben zur Reizüberflutung und dann eben zu diesem Overload, zu diesem Zusammenbruch oder Ausbruch führen kann. Und dann fand ich eben diese Beschreibung des Kriegs im Kopf auch sehr gut nachvollziehbar, sehr plastisch. Ja.
Hast du denn als Therapeut im Autismus-Therapiezentrum hier in Bremen schon häufiger erlebt, dass Eltern ihre Kinder so früh, also 6 halte ich für ziemlich früh, quasi erfolgreich über ihren Autismus aufklären?
Das ist eher selten. Ja. Also meistens tun wir das dann während der Therapie, so im Rahmen der sogenannten Psychoedukation. Ne? Also auch, weil Eltern nicht immer so umfänglich informiert sind über Autismus, die ja dann manchmal auch so mit Wünschen kommen zu sagen, ja, unser Kind soll nicht so viel Schimpfwörter benutzen, sage ich, naja, die Schimpfwörter haben eine Funktion. Ja. Ne? Also das sind ja Bewältigungsstrategien.
Genau.
Du kennst das wahrscheinlich gut, ne?
Ja, diese praktisch radikal extremen behavioristischen Ansätze, dass man sagt, soll sich bitte so, so und so nicht mehr verhalten und so soll es sich verhalten. Das sind natürlich ganz schwierige Wünsche, die ja letztlich die Annehmlichkeiten der Eltern in den Fokus rücken. Was vielleicht irgendwie verständlich ist, wenn man in so einer Lage ist als Eltern, aber was natürlich nicht der Situation dienlich ist und nicht dem Wohl der Autistinnen dienlich ist.
Wie ist das denn für dich? Hast du in diesen Jahren, in denen du mit deinem Vater gesprochen hast, deine Eltern oder ihn vor allen Dingen auch besser verstehen gelernt?
Ja, verstehen oder etwas zu verstehen, das geht ja in erster Linie nur dann, wenn dem Ganzen auch eine Logik innewohnt, also wenn es in sich konsistent ist. Das ist bei neurotypischen Verhalten nicht immer der Fall. Das heißt, in allererster Linie muss man das verstehen. Also man muss verstehen, dass es nicht immer möglich sein wird, in dem Verhalten von meinen Eltern eine Logik zu finden. Dass es nicht immer dieses Verhalten praktisch so anders. Für mich ist es so, wenn ich habe bestimmte Prinzipien und ich habe Fakten, die ich von außen aufnehme. Und aus diesen beiden Komponenten erfolgt immer ganz eindeutig bestimmt eine gewisse Handlung. Und wenn jemand nach dieser Handlung fragt, dann kann ich immer begründen, das mit den und den Prinzipien und den und den Fakten, also bleibt nur die Handlung übrig. Das ist immer so. Und zu verstehen, dass das bei dem Großteil der Menschen so nicht der Fall ist, sondern dass Menschen einfach so handeln, einfach so etwas machen, einfach so etwas sagen, das war ein Prozess, den ich, der Zeit brauchte. Das habe ich, denke ich, mittlerweile verstanden bei meinen Eltern und überhaupt bei vielen neurotypischen Menschen, dass dem so ist. Von daher, ja, ich würde schon sagen, dass ich meine Eltern und meine Schwester auch besser verstehe als früher und auch weiß, dass sie gar nicht so wirklich etwas dafür können, dass sie zum Beispiel eine gewisse Konsequenz nicht an den Tag legen, dass sie das auch einfach nicht können, eventuell. Das habe ich gelernt. Darüber hinaus würde ich sagen, es ist auch umgekehrt, dass mein Papa und meine Mama und meine Schwester, besonders aber vermutlich mein Papa auf unseren Reisen, auch umgekehrt gelernt hat, dass dieses, ja, ich sage einfach so etwas, ich verspreche einfach so etwas, ich mache einfach sowas, ohne darüber nachzudenken, dass das eigentlich nicht, also es ist die Norm in dem Sinne, dass es die meisten Menschen machen, aber dass das eigentlich nicht normal in dem Sinne ist, dass das logisch ist oder dass das eine gute Idee ist. Das ist, glaube ich, das etwas, was mein Papa gelernt hat.
Wie hast du dann, als du 6 warst, deinen eigenen Autismus für dich weiterentdeckt? Also gab es da auch so Phasen, wo du damit gehadert hast oder wie bist du damit umgegangen?
Also ich komme ja praktisch immer noch aus diesem Selbstbild eigentlich, dass das die Normalität ist, weil das ist ja logisch. Ich meine, ich kann mich immer irgendwie auf objektive Tatsachen konnte ich mich stützen in meinem Verhalten. Ich konnte das immer erklären. Ich konnte es mir selbst erklären. Es gab für mich gar keine Rätsel innerhalb praktisch meiner abgeschlossenen Denkweise. Die Rätsel kamen erst auf als ich dann, warum sind denn alle so derartig anders? Mhm. Und warum sind sie untereinander nicht so derartig anders, sondern wieso ist diese Unterscheidung nur zu mir so groß? Also diese Rätselhaftigkeit, dass ich überhaupt mit einem Problem konfrontiert war, das kam immer erst von außen, ja. Und mein erster Ansatz war dann natürlich aber, und das mag ich vielleicht meinen Eltern zu verdanken haben, dass sie mich dort mit einem sehr großen Selbstbewusstsein ausgestattet haben, aber mein Impuls, meine intuitive Reaktion war zu sagen, ja, alle anderen sind ja einfach unnormal. Ich bin die einzige Person, die auf dem richtigen Planeten gelandet ist, und das Wrong-Planet-Syndrom habe ich halt so interpretiert, dass einfach die anderen Menschen hier auf dem falschen Planeten gelandet sind. Das heißt, ich habe nie wirklich mit meinem Autismus gehadert, ich habe mit den anderen Menschen gehadert. Und ich stelle es mir ehrlich gesagt umgekehrt sehr viel schlimmer vor. Es war dann tatsächlich so, dass ich Zeit gebraucht habe, um dann zu verstehen mit der Zeit, okay, das ist tatsächlich relativ zu den meisten Menschen bin ich vielleicht nicht die Norm. Und ich habe durch die Autismusdiagnose, die mein Papa mir dann erzählt hat, das war eine sehr gute Idee, mir das so früh zu erzählen, weil ich dadurch dann natürlich die perfekte Erklärung dafür hatte. Und damit war das Thema für mich auch eigentlich erledigt. Also ich hatte die Erklärung dafür, es war alles klar. Deswegen war es bei mir immer eine gute Idee, einfach offen zu sagen, was ist. Und dann ging das. Dann ging die praktischen Probleme los. Ne? Es war eigentlich soweit alles sicher, aber diese so unterschiedlichen Arten auf die Welt zu blicken, haben halt täglich für Konflikte gesorgt, in der Schule, in der Familie. Aber man wusste jetzt, wo man ist.
Also die praktischen Probleme waren sozusagen das Unverständnis im Umfeld, ne? Von allen anderen.
Ja, Unverständnis eher bei Menschen in der Schule vermutlich.
Ja.
Ansonsten ist es natürlich auch so, dass selbst wenn man es versteht, wenn man jetzt weiß, okay, wir haben hier einfach zwei verschiedene Sichtweisen und man versteht sogar, wie die Sichtweisen zustande kommen, kann es einfach trotzdem sein, dass sie in Konflikt miteinander stehen, dass man eine Entscheidung treffen muss, mit der niemals beide glücklich sein werden. Und das sind dann halt diese ganz praktischen Probleme. Und ja, auch meine Eltern haben selbst danach noch viel Zeit gebraucht, ich weiß nicht, ob sie es bis heute vollständig verstanden haben, aber sie haben auf jeden Fall viel Zeit gebraucht, Schritt für Schritt zu verstehen, dass auch meine Vorstellung von Glück eine ganz andere ist. Also, dass es eben nicht so funktioniert. Häufig ist es ja so, dass Eltern eigentlich praktisch glauben zu wissen, wie ihre Kinder glücklich werden können. Und dazu gehören in unserer Gesellschaft einfach ganz festgelegte normative Schritte. Ja, man muss im Kindergarten oder in der Schule Freunde finden und man braucht irgendwie so Freizeitaktivitäten, muss sich mit Leuten treffen und später kommt dann auch Partnerschaft und so ein Gedöns. Also es gibt so gefühlt so ganz, ja, auch bei den Eltern ausziehen, das sind alles so Schritte, die muss man einfach machen, sonst ist man zurückentwickelt oder sonst macht man Rückschritte, sonst hängt man hinterher, sonst kann man nicht glücklich werden. Man muss hier unabhängig sein und so. Das sind einfach Schritte, das ist sehr, sehr, sehr tief in Menschen verankert, dass das dazugehört. Und das war auch anfangs bei meinen Eltern so, dass sie gedacht haben, ja, dass sie gar nicht unbedingt, da ging es nicht darum, dass sie mich in eine Richtung stoßen wollten, weil sie fest davon überzeugt waren, so muss das sein und dafür mein Unglück in Kauf genommen hätten, sondern sie dachten wirklich aufrichtig, das ist der einzige Weg, um glücklich zu werden, eine Zeit lang. Und dann eben zu verstehen, dass ich zu 100% am besten weiß, was mich glücklich macht, dass wenn ich sage, da ist überhaupt kein Leidensdruck da. Es ist nicht so, dass ich keine Freunde in der Schule finde. Ich würde welche finden. Ich möchte einfach aktuell keine. Ich wollte meine Eltern, ja, meine Eltern haben mir gereicht praktisch. Ich wollte die Sachen, die man vielleicht die anderen mit ihren Freunden unternehmen, die wollte ich halt mit meinen Eltern auch unternehmen viel Zeit mit ihnen verbringen. Und auch wenn ich heute Freunde habe, hat sich an dieser Sonderstellung meiner Eltern und meiner Schwester, an die niemand jemals drankommen kann, eigentlich hat sich auch nicht wirklich was geändert. Das hätten meine Eltern einfach annehmen können, so, dass wenn ich ihnen schon sage, wenn sie das große Glück haben, dass ich in so geringem Alter schon exakt sagen kann, ne, woran ich bin, und ich sage, ich bin nicht einsam, weil Einsamkeit bedeutet nicht allein zu sein, Einsamkeit bedeutet die Diskrepanz zwischen den sozialen Kontakten, die man gerne hätte und denen, die man hat, und die Diskrepanz gab es nicht, ich war nicht einsam, das hätten sie mir einfach glauben können, aber das wissen sie jetzt auch. Learning by doing.
Vielleicht ist es den Hörerinnen und Hörern schon aufgefallen, dass wir das Wort Kind immer so seltsam umschiffen. Denn du hast mit 6 ja nicht nur schon reflektiert mit deinem Vater darüber sprechen können, sondern aus deiner Perspektive warst du schon mit 6 kein Kind mehr. Mhm. Das ist ja auch eine ikonische Szene, als der Professor da, der Physiker, dich zu der so einer Kinder
Kids Club
einladen wollte und dann Cecilio da im Brustton der Überzeugung sagt, ich bin kein Kind. Mhm. Woher hast du schon mit 6 die Überzeugung genommen, dass du kein Kind bist?
Ich habe die Kategorie Kind völlig abgelehnt und tue das immer noch, ehrlich gesagt, aus 2 Gründen. Erstens dachte ich ganz am Anfang mit 4 oder 5, dass mit dem Begriff Kind dann doch sicherlich auch ein gewisser gesellschaftlicher Schutzstatus verbunden ist. Ja, also dass Kinder der Gesellschaft vielleicht besonders viel wert sind, ne? Ist ja ihre Zukunft so. Und der Glaube wurde mir sehr schnell genommen, als ich mich zum Beispiel mit der Klimakrise beschäftigt habe. Da hat die Gesellschaft einfach diesen Mythos oder diese Idee, die ich hatte, ja okay, Kind, da hat man vielleicht weniger Rechte, aber man ist der Gesellschaft auch besonders viel wert, einfach eingerissen. Ja, mir wurde klar, nein, wir Kinder sind der Gesellschaft nicht besonders viel wert. Und da wurde ich mein Leben lang bestätigt im Bildungssystem, während der Corona-Pandemie, ich wurde immer wieder bestätigt, nein. Und zweitens kam noch hinzu, dass es gibt ja ein eigenes Kapitel in Chaos auf Augenhöhe, das heißt, warum ich kein Kind bin, was wieder zu dem Punkt führt, den ich schon erklärt habe, dass die Gesellschaft eine sehr lineare Vorstellung vom Aufwachsen hat. Bestimmte Schritte, die muss man alle absolvieren, sonst ist man zurückgeblieben. Und in dieses Muster fügt sich auch der Begriff Kind. Das ist ein Status, den man dann künstlich erschafft, der praktisch der gilt praktisch als ein früheres Stadium der Entwicklung und aus dem kommt man dann raus durch bestimmte Schritte, die man absolviert, durch bestimmte Veränderungen, die man durchlebt. Viele von den Veränderungen habe ich nie durchlebt und viele von den Merkmalen, die man mit Kind verbindet, hatte ich aber auch nie. Also ich merke einfach, dass ich völlig durch dieses Raster falle und dass der Begriff Kind mir auch einfach überhaupt nichts bedeutet, weil die Eigenschaften, die man mit Kindern assoziiert, viele davon hatte ich nie und viele davon habe ich noch, auch seitdem ich eigentlich laut gesellschaftlicher Definition kein Kind mehr bin. Also das entzieht sich jeglicher Logik, der Begriff Kind, und deswegen ist er eigentlich obsolet und gehört abgeschafft.
Ich glaube, das ist tatsächlich leider selten, also ohne anderen Eltern einen Vorwurf zu machen, aber dass deine Eltern dich so genommen haben, wie du bist, ne? Die gesagt haben, ja, du hast halt eine eigene Logik. Sie haben einige Learnings gehabt, hast du ja auch gesagt, ne? Aber dass sie das so immer angenommen haben und dich da nicht in Frage gestellt haben, was dir dann mutmaßlich auch zu deinem Selbstwertgefühl, das du jetzt hast, verholfen hat.
Ja, wobei dieser Weg war auch völlig alternativlos. Also rückblickend lässt sich sehr sicher sagen, dass wirklich jeder andere Weg, jede andere Form hätte in ein völliges Desaster geführt. Ja. Da bin ich ganz sicher. Das war der einzige Weg. Diese radikale Akzeptanz, nennen wir das ja mittlerweile, ist so unser Konzept. Das heißt, sich bedingungslos darauf einlassen, auf Basis der Tatsache, oder diese radikale Akzeptanz funktioniert durch bedingungslose Ehrlichkeit, ja, also dass man sich praktisch immer darauf einlassen kann, ohne weiter darüber nachzudenken, ohne weiter nachzufragen, dass wenn ich sage, so ist es, das ist ein Problem oder das ist kein Problem, dass das zu 100% meiner Wahrnehmung entspricht, dass das zu 100% der Wahrheit entspricht. Und das mussten meine Eltern hatten keine andere Wahl, als dieses Konzept der radikalen Akzeptanz so anzunehmen, weil, wie gesagt, alles andere hätte für beide Seiten, hätte für uns alle in einer Katastrophe geendet.
Für mich ist es auch ein Fakt, dass Menschen Schlaf brauchen oder Erholungsphasen brauchen. Mhm. Aber deinem Vater mutest du ja zum Beispiel lange Phasen ohne richtigen Schlaf, ohne richtiges Essen, nur Brot und Wasser und 3 Tage altes Wasser oder so. Und schlimme Unterkünfte auf eurer zweiten Reise. Die Osteuropa-Tour. Ochsentouren mit tollen Zügen durch wunderschöne Landschaften ohne Klimaanlage, wo dann nach einer 12-Stunden-Fahrt dein Vater sich aufs Meer freut und du dich darauf freust, ihm zu sagen, du kannst gar nicht ins Meer springen. Und ihm dann danach noch eine 9-stündige Nachtbusfahrt zumutest, wo ihr dann aussteigt, aus Versehen nicht im Sarajevos Zentrum, und dann nochmal 12 Kilometer Fußmarsch weiter ohne Essen und Trinken hinter euch bringt. Also das einmal kurz so die Abenteuer zusammengefasst in ihrer Drastik.
Ja, aber da bricht dann einfach das Versprechen, die anderen Regeln. Also mein Papa hat mir zu Beginn dieser Reiseplanung versprochen, ich mache alles mit, was du machen willst, unter den Bedingungen, die wir schriftlich vereinbart haben. Es war ganz eine vertragliche Übereinkunft, zum Beispiel, es muss eine Dusche geben in den Unterkünften, das Budget wurde festgelegt, so. Das waren die Bedingungen, die mein Papa gesetzt hat. Alle Bedingungen habe ich perfekt eingehalten. Und dann gilt das Versprechen, das er mir gegeben hat. Das Versprechen gilt ganz grundsätzlich, steht auch so in der Familienvereinbarung. Das Versprechen hat praktisch ist in der Familienvereinbarung nochmal besonders geschützt, bricht einfach das andere in dem Fall dann. Wenn man ein Versprechen gibt, gilt das bedingungslos. Er hat das Versprechen gegeben, dass er alles mitmacht, was ich machen möchte. Aber rückblickend hat mein Papa ja auch gesagt, das war der beste Urlaub, den er jemals hatte.
Das stimmt.
Er hat mir mehr oder weniger rückblickend dann doch recht gegeben. Und ich bin mir sicher, so wird es dann mit weiteren Reisen genauso sein.
Das sagen Mütter auch über die Geburten ihrer Kinder. Sie vergessen dann immer die Schmerzen.
Ja, genau.
Interessanter Vergleich. Ja, aber, Papa hat also seine eigene Geburt durchgemacht mit dieser Reise.
Das würde ich nicht vergleichen.
Aber. Nee, das glaube ich auch. Nee, das stimmt.
Was hast du denn von deinen Eltern gelernt, was du nicht schon wusstest?
Naja, erstmal das allererste, was ich überhaupt von ihnen gelernt habe, war ja eigentlich, wie neurotypische Menschen funktionieren, weil sie waren die einzigen, also sie und meine Großeltern, waren die einzigen neurotypischen Menschen ja am Anfang, zu denen ich Verhältnisse hatte, die eng genug waren, um etwas über sie zu lernen, um mit ihnen über überhaupt die Dinge des Lebens zu sprechen. Das heißt, anhand von ihnen habe ich gelernt, wie neurotypische Menschen funktionieren, und sicherlich sind sie nicht ganz repräsentativ, weil ich musste dann später herausfinden, dass ich da sehr verständnisvolle, tolerante Prototypen von neurotypischen Menschen hatte und längst nicht alle so sind.
Absolut. Ja.
Das war dann ein Learning, das ich später hatte. Aber ich würde sicherlich sagen, dass ich dieses gewisse Selbstbewusstsein oder dieser Anspruch praktisch, mit dem ich heute diesen neurotypischen Machtansprüchen so ein bisschen entgegentrete und sage, nein, ich habe mich dem nicht zu unterwerfen, ich habe mich dem nicht anzupassen, auch ihr müsst euch anpassen, auch ihr müsst euch verändern. Es wird nicht so aussehen, dass ich mich praktisch einfach etwas unterordne, was überhaupt keinen Sinn ergibt, und dass ich auch daran glaube, dass das, was ich als logisch wahrnehme, das, was logisch ist, dass ich dahinter stehe, dass ich mir nicht einreden lasse von Menschen, dass das falsch ist, weil ich sehe es ja mit meinen eigenen Augen und ich kann nachdenken und ich weiß vollkommen zu 100% sicher, das, was ich da mache, ist logisch. Und das ist das einzig logische Verhalten. Und ich weiß doch auch, wenn ich das mir selbst kombiniere, dass das Verhalten von diesen Menschen unlogisch ist. So. Und daran zu glauben, nicht daran zu zweifeln, nicht mit meinem Autismus zu hadern, sondern mit den anderen Menschen zu hadern. Beides ist nicht schön, aber ich glaube, mit meinem Autismus zu hadern, mit mir selbst zu hadern, wäre viel, 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 viel schlimmer, als mit anderen Menschen zu hadern. Das ist, glaube ich, etwas, was ich meinen Eltern zu verdanken habe, weil sie diese Gratwanderung oder diese Entscheidung, die sie letztlich treffen mussten, okay, entweder wir pumpen praktisch ihm Selbstbewusstsein auf, mit der Gefahr, dass das natürlich, dass es in Reibereien gerät, dass er aneckt, dass er bei anderen, dass das zu Problemen führen wird, diese Haltung, mit der Alternative aber nur, dass ich mich eigentlich der Gesellschaft mehr oder weniger unterordne. Und die Entscheidung, die sie dort getroffen haben, sehr früh eigentlich mein Selbstbewusstsein zu stärken, sicherlich auch mit dem Wochenendrebellenprojekt. Viele Menschen haben dann Briefe an mich geschrieben, wo sie erklärt haben, warum sie Fan von diesem Verein sind, warum das ihr Lieblingsverein ist. Wir haben recht schnell, mit 6 oder 7 Jahren, hat mein Papa unsere HörerInnen und LeserInnen als Fans bezeichnet. Also das waren dann meine Fans praktisch. Mhm. Das war natürlich ein Selbstbewusstsein, mit dem ich dann in die Welt rausgegangen bin, um Sachen anzustoßen und Sachen zu verändern. Das habe ich sehr wahrscheinlich meinen Eltern zu verdanken.
Wenn wir jetzt mal aufs Fühlen und Wahrnehmen gehen, wo unterscheidest du dich da denn am fundamentalsten von der neurotypischen Welt?
Das ist sicherlich der Reizfilter, würde ich vermuten. Mhm. Dass weil viele neurotypische Menschen das Gehirn einfach ganz unterbewusst, ohne dass das überhaupt Kraft kostet, ohne dass das in das Bewusstsein kommt, ohne dass man es überhaupt merkt, ein Großteil oder sehr viele Reize, die für die aktuelle Situation nicht wichtig sind, funktional rausfiltert. Und von diesem Filterungsprozess merken viele Menschen dann eben auch gar nichts. Das funktioniert bei mir eben längst nicht so gut. Also laute, plötzliche Geräusche, plötzliche Berührungen, lautes Auflachen am Nachbartisch, angerempelt, das sind alles Dinge, die können einen Tag oder auch eine Woche mal eigentlich völlig zerstören und mich auch funktionsunfähig machen letztlich. Das sind sicherlich auch große Nachteile, die man bei all den Vorteilen, bei all den Behilflichkeiten, die man nicht verschweigen darf, die auch zu viel Leid führen können, wenn Menschen sich rücksichtslos verhalten. Aber auch da würde ich wieder eine Behilflichkeit insofern drin sehen, dass diese Reize, die rausgefiltert werden, die sind vielleicht nicht wichtig für die Situation, aber sie sind manchmal trotzdem sehr, sehr cool oder sehr, sehr schön zu erleben. Manchmal, ne? Also, wie gesagt, solche lauten Geräusche, plötzlichen Berührungen nicht, aber Skurrilitäten in der Umwelt, die mir auffallen, wo ich mir denke, wie cool, wie krass ist das denn? Oder, guck mal, hast du diese Pfütze gesehen oder hast du das Plakat dort gerade gesehen oder hast du diese Wolke gesehen oder wusstest du, dass diese Bahn oder dieses Haus oder das und das diese Geschichte hat, so, das sind so Details, die mir halt ins Auge fallen und die, wenn ich sie dann mit anderen teile, häufig eine Bereicherung zu sein scheinen. Das ist, würde ich sagen, auf der Wahrnehmungsebene. Es ist, die ganze Welt ist, ich meine, ich habe nicht den direkten Vergleich, aber anscheinend ist die ganze Welt einfach viel, viel, viel intensiver, weil eben zum Beispiel Dinge, die andere als Hintergrundgeräusche wahrnehmen, bin ich plötzlich so, das war gerade viel, viel, viel zu laut. Oder diese Berührung hat sich angefühlt wie ein Schlag, obwohl das nur so ein Anrempeln oder so ein Antippen war. Auf der anderen Seite habe ich eben auch Dinge sehe, die andere gar nicht erst bewusst wahrnehmen. Symmetrien haben mich immer fasziniert, von den ganz einfachen, hier eine Achsensymmetrie, die dann gebrochen ist, wirklich bis zu komplexen Symmetrien in der theoretischen Physik, die fand ich immer toll. Und ich fand auch immer Konstanzen gut, also ne, Dinge, die irgendwie gleich bleiben. Auch das hat man natürlich in der Wissenschaft, ne, die Naturkonstanten, die immer gleich sind, die Naturgesetze, die keine Ausnahmen kennen auch, ne, immer im Gegenzug zu den Gesetzen, die von uns Menschen. Die Naturgesetze, die bricht niemand, die kann man nicht brechen, die sind absolut. Und es interessiert auch überhaupt nicht, wer was labert oder wer was sagt oder behauptet oder ankündigt und dann nicht umsetzt. Das ist völlig egal. Die Naturgesetze, sie sind so, wie sie sind und sie werden immer so sein. Und diese Autorität der Naturgesetze, das ist, glaube ich, das, was mich so fasziniert, dass ich Physiker werden möchte.
War das in Kassel, also wo du das erste Mal dann mit diesem Physiker zusammenkamst und gesagt hast, hier, ich komme jetzt nicht in den Kinderclub, sondern ich möchte bitte hier ein richtiges Forschungsprojekt haben. Ich glaube, seitdem bist du an der Chaos-Theorie am Forschen.
Genau. Da habe ich jetzt vorgestern mein Kolloquium zugehalten zu diesem Projekt, ja.
Wie ist das ausgegangen?
15 Punkte, also wow. Sehr, sehr gut.
Vom Chaos nochmal zum vermeintlichen Chaos im Stadion. Also das in deinen Büchern erklärst du es sehr gut, aber erklär's nochmal unseren Zuhörern, was genau der Unterschied ist von diesen chaotischen Bedingungen in einem Stadion, die du ja inzwischen zu genießen scheinst oder auf einem Rockfestival und in der Schule.
Es ist ein Abwägungsprozess, ja. Es ist nicht so, dass die negativen Eigenschaften, die man auf einem Festival und einem Fußballstadion findet, nämlich die vielen, vielen Menschen, die plötzlichen Lautstärken, die Gefahr von Berührung, es ist nicht so, dass es das ist, was ich im Stadion oder im Festival genieße. Das ist immer noch ein Problem, auch im Stadion oder im Festival. Gibt ja auch überhaupt keine Ursache, warum das im Stadion plötzlich anders sein sollte. Das sind ja Persönlichkeitsmerkmale und Eigenschaften, die verändern sich nicht so einfach. Aber es ist eben ein Abwägungsprozess, dass ich eben im Stadion oder im Festival so viele positive Dinge erlebe, dass ich sage, das ist es wert. Das ist vieles wert. Ne? An einem gewissen Punkt ist natürlich Schluss, aber das ist vieles wert. Dafür bin ich bereit, einiges zu ertragen. Und ich habe jederzeit die Kontrolle darüber. Ich entscheide, gehen wir, bleiben wir. Wo setzen wir uns hin, was machen wir, mein Papa macht im Zweifel so eine Blase um mich herum praktisch, wenn wir Tickets kaufen oder wenn irgendwie halt zu viele Menschen an einem Ort sind, also meine Bedürfnisse stehen zu 100% im Mittelpunkt in dieser Situation und das macht sie trotz dieser widrigen Umstände im Prinzip deutlich, deutlich angenehmer und auch leichter zu ertragen als viele, viele Situationen alltäglich im Schulbus oder im Unterricht, wenn alle durcheinander sprechen. Da habe ich niemanden, keine Person, die mir hilft, häufig. Und dort stehen meine Bedürfnisse nicht im Mittelpunkt. Dort bin ich nicht freiwillig. Dort, also wenn es nicht geht, dann gehe ich da auch einfach dann und gehe. Ist auch abgeklärt mit den LehrerInnen. Aber ist trotzdem eine ganz, ganz andere, fremdbestimmte Situation im Vergleich zum Stadion oder zum Festival.
Bei einer der letzten Podcast-Folgen hast du das, glaube ich, erzählt. Du warst ja in Berlin und hast auch vor Ärzten und Ärztinnen einen Vortrag gehalten und hast dann von Berlin geschwärmt, dass du dich da so sicher fühlst in dieser Großstadt, im Gegensatz zu deiner deinem Heimatort, wo du dich nicht so gerne alleine bewegst.
Ja.
Und die Begründung fand ich interessant, dass du meintest, in Berlin ist das Angebot an Menschen so groß, dass du praktisch, egal wo du hinguckst, immer Menschen siehst, wo du von deren Auftreten, also irgendwelche Symbole, die sie tragen, bunte Haare oder einfach ihre Freundlichkeit, daraus schließen kannst, hier sind Menschen, an die kann ich mich halten. Also ich habe das Gefühl gehabt, sogar dich emotional, selbst wenn du mit ihnen gar nicht Kontakt hast, so ein bisschen festhalten.
Es braucht schon konkrete Anhaltspunkte. Ja, es ist nicht so, dass ich eine Person sehe und denke, oh, nett oder nicht nett. Das habe ich gar nicht, das fehlt mir irgendwie komplett. Aber wenn ich ausdrücklich etwas sehe, was ein Indikator für Vertrauen ist, zum Beispiel ein cooler Button, cooler Anstecker am Rucksack, coole Symbole, die irgendwie getragen werden, oder eben, keine Ahnung, Schriftzüge auf Kleidungsstücken, oder tatsächlich auch, ich sehe sie im sozialen Umgang mit anderen Menschen und sehe, dass sie vertrauenswürdig sind, dann ist es natürlich eine große Hilfe, weil man weiß, dass man theoretisch sich in einer problematischen Situation an so jemanden wenden könnte. Und ich habe überhaupt in den letzten Jahren, hat sich durch die Corona-Pandemie deutlich verschlimmert, tendiere ich dazu, Menschen als Gefahr wahrzunehmen häufig. Also es ist mir ganz aufgefallen, wie unterbewusst das ist, dass ich mit großem Misstrauen irgendwie auf Menschen im ganz Allgemeinen blicke. Ja, also wenn ich über die Straßen gehe, dann ist irgendwie so eine innere Einstellung in mir, die gar nicht bewusst ist, sondern die einfach so ein bedrückendes Grundgefühl, dass das eigentlich alles Gefahren sind, dass die mir eigentlich alle irgendwas wollen. So. Und das wurde halt in der Corona-Pandemie bestätigt, in der sich sehr viele Menschen extrem rücksichtslos verhalten haben, wo mir irgendwie demonstriert wurde, ja, die sind tatsächlich irgendwie alle böse, so. Das war so mein Gedanke. Und es wurde mir dann, jedes Wahlergebnis, wo man sieht, ja, okay, 30% wählen eine Partei, die mich gerne von meiner Schule ausschließen würde in manchen Regionen Deutschlands.
Weil die AfD keine Inklusion fördern würde, also abschaffen würde.
Das bestätigt mich halt auch immer wieder, wenn ich so denke, ja, okay, ich blicke mich so um, wie viele Menschen würden mich am liebsten eigentlich gerne irgendwie, verbannen. Und das alles führt dazu, dass mein Menschenbild sich, was ich total schade finde, sich sehr verschlechtert hat in den letzten Jahren. Und hinzu kommt in meinem eigenen Wohnort, dass ich tatsächlich berechtigte Sicherheitsbedenken habe, weil es schon mehrmals Angriffe auch gab von Neonazis in meinem Wohnort. Dementsprechend ist das nochmal eine Sonderstellung. Aber ja, da hat dieses Wochenende in Berlin mir tatsächlich, das hat mich so ein bisschen so für so einen Moment von diesem Gedanken oder von dieser Einstellung weggebracht, dass die eigentlich alle eine Gefahr für mich sind, dass die mir alle irgendwas wollen.
Gerade nach dem Erlebnis im Zug, ne, dass du in der vorletzten Podcast-Folge beschrieben hattest mit diesem Kegelclub und Junggesellenabschied oder was das da war.
So, das, genau, die waren alle zusammen in diesem Regionalzug und haben sich extrem, extrem rücksichtslos verhalten, Menschen angerempelt, laut geschrien und gelacht, laut aufgelacht, gespuckt, also es war alles dabei, so total rücksichtslos, hat sich aber niemand natürlich so richtig dran gestört, außer mir, der eben wirklich total exponiert zwischen allen irgendwie saß und dann habe ich mich auf der Toilette eingeschlossen. So, das war mein erster Dämpfer wieder fürs Menschenbild. Ja, die setzen sich in den Zug und verhalten sich so, denken so, der Zug gehört ihnen, der Planet gehört ihnen gefühlt. So haben sie sich verhalten. Und niemand hat wirklich was gemacht. Ja, die anderen, ich war nicht in der Lage, irgendwas zu machen, aber andere waren sichtlich in der Lage, etwas zu machen. Die waren überhaupt nicht berührt davon. Aber angeblich sind sie so empathisch, aber sie machen trotzdem nichts. Das war der erste Dämpfer. Und der zweite kam dann, als ich online von der Geschichte erzählt habe und die Kommentare kamen, die auch voll von Ableismus waren, in der alle, wirklich so viele Menschen mich verantwortlich gemacht haben dafür, dass ich die Toilette blockiere, mir teilweise Ableismus vorgeworfen haben dafür, dass ich die Toilette blockiere, auch wenn ich gar keine Wahl habe. Ich hatte keine andere Option, ja, das war alternativlos so. Ich war sehr enttäuscht, auch aus der autistischen Community teilweise kam dann sowas nach dem Motto, ja, ich kann das ja nachvollziehen, aber da musst du dich dann halt einfach, da musst du durch so. Nein, es gibt keine andere Option. Ich hätte nicht weiterfahren können. Ansonsten, es wäre nicht anders gegangen. Die Toilette war der einzige Ort, der möglich war. Alles andere war unmöglich, buchstäblich unmöglich.
Mich hat das noch zu der Frage gebracht, weil du hattest ja da auch im Podcast geschildert, dass dann im Nachhinein nochmal so eine große, große Wut aufkam. Und
ja.
Wie ist das denn für dich früher und heute? Wie kanalisierst du deine Wut oder wie gehst du jetzt mit deiner Wut um?
Ich beobachte bei mir tatsächlich so ein bisschen eine leichte Verschiebung von Meltdowns zu Shutdowns eher. Also es kommt ab und zu auch noch zu Meltdowns tatsächlich, in denen es dann praktisch explodiert, in denen es nach außen strömt, passiert, aber es implodiert auch ziemlich häufig, sodass ich dann für eine lange Zeit nicht spreche oder nicht reagiere, mich praktisch abkapsle von der Außenwelt. Das ist die unmittelbare Reaktion, eines von beiden. Früher war es eigentlich immer der Meltdown, mittlerweile kann beides passieren. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Und im Nachhinein versuche ich diese Wut dann möglichst rational und auch letztlich gewinnbringend zu kanalisieren, indem ich sage, okay, was kann ich damit machen? Wie kann ich das konstruktiv praktisch einbringen? Und deswegen bin ich ja jetzt auch hier und erzähle, wie unmöglich und furchtbar ich dieses Verhalten finde, weil ich diese Wut am besten mit anderen Menschen teile, um ihnen die Chance zu geben, besser zu werden, um ihnen die Chance zu geben, nicht so zu sein wie eben dieser Kegelclub und um wirklich ganz offensiv einfach mal mit demselben unverschämten Machtanspruch, wie die neurotypischen Menschen sich dort ohne drüber nachzudenken an den Tag legen, indem sie im Zug sich so verhalten, mit diesemselben Anspruch in die Welt rauszugehen und zu sagen, so könnt ihr euch nicht mehr verhalten. Ihr müsst euch dort an diesem Punkt, müsst ihr euch uns anpassen.
Ja, oder allgemein im menschenfreundlichen Sinn,
ja.
Weil auch andere Menschen ja froh sind, wenn es halbwegs ruhig im Zug ist und man in Ruhe fahren kann. Aber für die ist es ja nochmal existenzieller, ne? Weil du bist darauf angewiesen, da zu fahren. Und hast du eine Strategie, um dann wieder zu dieser Rationalität überhaupt zurückzukommen? Weil ich denke, im Moment der Wut oder im Moment der höchsten Erregung, auch der Reizüberflutung, ist ja erstmal nicht viel Rationalität möglich, oder?
Ja, man muss abwarten, ne? Also man weiß ja, wenn man einen Meltdown hat, weiß man ja, dass das gerade ein Meltdown ist. Oder wenn man einen Shutdown hat, weiß man, dass das gerade einer ist. Und man weiß, dass man denkt in dem Zeitpunkt ja auch nicht drüber nach, was man jetzt genau macht, sondern der dauert und dann ist er irgendwann vorbei und dann braucht es eine gewisse Zeit. Und die Wut wird nicht weniger, die Wut ist immer da, die ist auch jetzt noch da, aber dann kommt eben die Fähigkeit zu rationalem Handeln zurück.
Du hast jetzt einen ganz großen nächsten Schritt vor dir, wenn du zu studieren beginnst, sogar in einem anderen Land, in der Schweiz. Was hast du denn für Pläne, um diesen Übergang zu schaffen? Also ganz konkret, wirst du da dir eine Zweitwohnung suchen?
Aktuell sieht es danach aus, dass wir tatsächlich praktisch dass wir als Familie tatsächlich zwei Standbeine dann haben, einen eben in Kassel und einen in Zürich. Wie genau dann praktisch die Aufteilung aussieht, ist noch nicht besprochen. Ob praktisch wir sagen, erstmal bin ich unter der Woche dort alleine und pendel dann am Wochenende und in den vorlesungsfreien Zeiten nach Hause. Und während der Vorlesungszeiten kommt mal jemand praktisch nach Zürich zu mir. Oder ob wir sagen, wir teilen uns 2-2 auf. Ein Elternteil kommt erstmal mit mir, eins bleibt in Kassel und wir tauschen regelmäßig und besuchen uns für diese 3 Jahre Übergangszeit. Ein solches Modell in der Art wird es dann geben für diese Zeit. Bis dann aber auch, das wird auch in dem entsprechenden Gesetz, welches dann dafür geschrieben wird, verankert sein, dass nach spätestens 3 oder optional einer weiteren Verlängerung um 5 Jahre dieser Zustand dann auch wieder aufgehoben wird und alle wieder an einem Ort leben. Aber ja, jetzt für diese Übergangszeit ist es so, dass wohl oder übel, um ein Ziel zu erreichen, um Wissenschaftler zu werden und um damit einfach diesen Weg zu gehen, der notwendig ist, um die Welt besser zu machen und um sie gerechter zu machen. Da kommen wir um diese unangenehme Situation nicht drum herum, dass sich ein bisschen was ändern wird. Aber auch diese Veränderungen, die werden moderiert und die werden sich in Grenzen halten. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das deutlich unproblematischer funktioniert, als man sich vorstellt, weil auch das wieder so eine selbstbestimmte Situation ist. Ich bin dort, weil ich dort sein will. Ich bin dort mit Begeisterung, weil ich dort zur Uni gehen will, weil ich was verändern will. Und dadurch kann ich mir auch vorstellen, dass ich mit diesem Spirit da reingehe, dass das leichter wird, als wir es uns jetzt vielleicht vorstellen. Vielleicht klappt das auch alles. Vielleicht reicht es oder vielleicht bin ich ausreichend sozusagen mit eventuellen FreundInnen, Freundschaften, die ich dort finde, die ja auch eine gewisse Stütze sein können, die auch helfen können. Eventuell reicht das. Und wenn es nicht reicht, dann schauen wir nach einer Lösung, ob das dann praktisch eine Begleitung, eine Assistenz ist, ähnlich wie ich es in der Grundschule hatte, oder ob mein Papa praktisch dann oder meine Mama zu mir runterkommen für diese Zeit, wird sich zeigen. Ich bin da optimistisch.
Ja. Du hast ja auch inzwischen 2 oder 3 enge Freundinnen oder Freunde.
Ja, genau. Ne?
Jetzt zum Schluss, was ist denn ganz konkret deine Botschaft an alle Leute, die dich bislang nicht kennen und sich mit Autismus vielleicht auch nicht auskennen?
Die Botschaft ist die der radikalen Akzeptanz. Genau das ist es, was wir in die Welt heraustragen wollen. Dass die autistische Perspektive gleichberechtigt ist, dass Autismus nicht nur etwas ist, was nicht heilbar ist, das entspricht den naturwissenschaftlichen Fakten, das ist völlig klar, aber dass es auch etwas ist, worauf der Begriff heilen überhaupt nicht zutrifft, weil es dort nichts zu heilen gibt. Ja. Man muss nichts heilen, weil dort ist nichts falsch. Ja, das ist das, was wir in die Welt heraustragen wollen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir eines Tages auch in einer Welt leben, in der sowas wie ABA oder andere Ansätze, die darauf abzielen, eigentlich Autismus mehr oder weniger auszumerzen. Wenn ich mir zum Beispiel Autism Speaks anschaue oder ähnliche Gruppen, dass sowas auf der ganzen Welt verboten ist.
ABA ist eine Therapiemethode, die aus dem Behaviorismus kommt, genau. Das hattest du vorhin schon erwähnt, also so ein Ansatz aus der Psychotherapie.
Aus der Verhaltenstherapie, von Lovaas begründet, der eben mit sehr strikten, aversiven Konsequenzen gearbeitet hat, also die dann an sich wie eine Hundedressur anmutet, ne? Also damit fast vergleichbar ist, und das ist mit humanistischen Denkansätzen nicht vereinbar.
Und das wird willkürlich festgelegt, was das zu erreichende Verhalten ist. Das wird nicht nach Maßstäben des Wohls praktisch der Person selbst festgelegt, und es wird häufig nach Maßstäben festgelegt, wie ist es für die Gesellschaft am angenehmsten, und das ist natürlich nicht mit der Würde des Menschen vereinbar. Dementsprechend würde ich mir sehr wünschen, dass es sowas eines Tages nicht mehr gibt. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht die Welt ein bisschen was lernt, was Konsequenz angeht. Ja, die Welt hat ja die richtigen Ansätze. Wenn ich mir angucke, zum Beispiel die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, da steht die perfekte Welt, steht dort geschrieben, wie sie sein muss. Die Ziele sind doch perfekt. Aber der Menschheit scheint die Konsequenz zu fehlen, das Handeln bedingungslos nach diesen Zielen auszurichten. Zu sagen, was müssen wir tun, die Ziele zu erreichen, und das dann wirklich zu tun, ohne Ausreden, ja, praktisch umzukehren. Nicht, was können wir denn tun und was ist unrealistisch, sondern das müssen wir tun. Und dann die Fragen nur noch darum kreisen zu lassen, wie geht das jetzt? Und sich vollkommen aufzuopfern dafür. Alles zu akzeptieren, was aus den Fakten resultiert, was dafür notwendig ist. Und auch kompromisslos zu sein, ja. Das ist etwas, was die Welt, finde ich, lernen muss und lernen könnte, um irgendwann in einen Zustand der menschlichen Zivilisation zu kommen, in der wirklich alle Menschen gleichgestellt sind.
Wir sind sehr dankbar, dass du hier warst, Jason. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
Gerne.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir uns verdient, den letzten Schluck Malz auszutrinken.
Zum Wohl. Und ich trinke noch meinen Schluck Wasser. Tschüss.
Ciao.
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 Das war Spektrakulär. Eltern erkunden Autismus.
Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektrakulär.de.
Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Heidehof-Stiftung, die Waldemar-Koch-Stiftung und die Aktion Mensch.